Was ist dein Preis? Bestechliche Typen gibt's genug auf der Welt. Was fehlt, ist das Geld. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Liebe Gemeinde, die große Überschrift über diesen Sonntag Okuli ist die Nachfolge. Wohin richten wir uns aus in unserem Leben? Welchen Wegen oder welchen Beispielen folgen wir? Und ja, wir wissen, als Kinder Gottes sind wir gerufen, dem Beispiel Jesu zu folgen. Aber das hat einen hohen Preis. Denn Jesus verlangt eine Menge von uns. Wenn Jesus unser Vorbild ist, ich meine, was hat Jesus nicht alles getan? Er hat sich den Ausgegrenzten zugewendet, war für alle ansprechbar, auch für die, vor denen sich die meisten geekelt haben. Jesus hat sich rückhaltlos aufgeopfert. Wie hoch ist dein Preis? Nachfolge hat einen hohen Preis, so zumindest erzählen uns das die Evangelien. Und diesem Vorbild von Jesus nachzufolgen, halte ich für sehr ambitioniert. Im Grunde genommen halte ich das sogar für eine Überforderung. Gemäß den Berichten der Bibel hat Jesus selbst das übrigens auch nur 2, höchstens 3 Jahre lang durchgezogen und danach war er am Ende. Die Evangelien führen uns mit ganzer Härte vor Augen, wohin der Weg Jesu geführt hat, nämlich hin zum Tod am Kreuz. Und als Jesus einmal zur Nachfolge aufruft, da sagt er unverblümt: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Gut, das heißt zwar, nehme sein Kreuz auf sich, und das ist eben nicht das Kreuz, das Jesus getragen hat. Das hat er bereits für uns getan. Das Kreuz von Jesus ist das, wo Gott alles hineingelegt hat. Das Kreuz von Jesus, das ist die Versöhnung mit der ganzen Welt. Und unser Kreuz ist davon unterschieden. Das ist ein anderes. Ein jeder nehme sein Kreuz auf sich. Unser Kreuz, das ist das, wo wir uns hingeben für andere. Das ist das, wo wir Versöhnung leben. Unser Kreuz. Unseres hat zwar nicht die universale Bedeutung von dem, was Jesus getan hat. Dieses Kreuz lastet bestimmt nicht auf uns. Aber besonders einladend klingt der Aufruf zur Nachfolge deswegen trotzdem noch nicht. Es bleibt in meinen Augen eine Überforderung, auch im Predigttext aus dem 1. Petrusbrief. Aber wir lesen hier auch einen guten Grund, weswegen wir alles dran setzen sollten, ihm nachzufolgen. Denn es hat schon genug gekostet. Ich lese aus dem 1. Petrusbrief im Kapitel 1 die Verse 13 bis 21. Da heißt es: Darum macht euch bereit und gebraucht euren Verstand. Bewahrt einen klaren Kopf. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird, wenn Jesus Christus wieder erscheint. Ihr seid doch gehorsame Kinder. Lasst euch nicht von Begierden beherrschen wie früher, als ihr noch unwissend wart. Vielmehr sollt ihr in eurer ganzen Lebensführung heilig werden, so wie der heilig ist, der euch berufen hat. In der Heiligen Schrift steht: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr betet doch zu Gott als eurem Vater. Er beurteilt jeden nach seinem Tun, ohne Ansehen der Person. Führt deshalb ein Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr noch hier in der Fremde seid. Ihr wisst ja, ihr seid freigekauft worden von dem sinnlosen Leben, wie es eure Vorfahren geführt haben. Das ist nicht geschehen durch vergängliche Dinge wie Silber oder Gold. Es geschah aber durch das kostbare Blut von Christus, dem fehlerfreien und makellosen Lamm. Dazu war er schon vor Erschaffung der Welt bestimmt. Aber jetzt ist er am Ende der Zeit für euch erschienen. Durch ihn glaubt ihr an Gott, der ihn von den Toten auferweckt hat und ihm Herrlichkeit verliehen hat. Deshalb könnt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott richten. Die Argumentation in diesem Abschnitt ist bemerkenswert rational. Gebraucht euren Verstand, fordert uns der Predigttext auf. Ein Satz, den wir eher im Mathematikunterricht in der Schule erwarten als in der Bibel. Ein Satz, den wir im Zusammenhang mit Glauben nicht erwarten. Vollen Einsatz und völlige Hingabe für Gott betrachten wir nicht als das Ergebnis kühler Berechnung, sondern wir vermuten eher, dass das etwas mit Gefühl oder Liebe oder Freundschaft zu Jesus zu tun hat, wenn ich mich voll und ganz bemühe, so zu leben, wie es zu ihm passt. Aber hier ist der Aufruf, folgt Jesus nach, lebt in der Heiligung, eben weil ihr euren Verstand gebraucht. Das ist das Logischste und Folgerichtigste, was ein Mensch tun kann. Bewahrt einen klaren Kopf, denn es ist vernünftig, in der ganzen Lebensführung heilig zu werden. Und das begründet unser Predigttext auch ganz gut. Er begründet das mit dem Alten Testament. Da heißt es, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Heilig ist eine von den Vokabeln, die man ein bisschen erklären muss. Heilig, das ist alles das, was zu Gott gehört. Der Gegensatz dazu ist das Alltägliche. Heilig ist das Besondere, das zu Gott gehört. Das Alltägliche ist das Profane, das eben nicht heilig ist. Wenn Christenmenschen für sich in Anspruch nehmen, Kinder Gottes zu sein, dann sollte sich doch in ihrem Wesen auch etwas von diesem heiligen Gott widerspiegeln. Bei Kindern Gottes sollte es so eine Art Familienähnlichkeit zum Vater geben. Sehen können wir Gott nicht, das sagten wir schon, aber von seinem Wesen können wir durchaus etwas erben. Wir sollen zu ihm passen und darum ist es einleuchtend und vernünftig, dass wir uns auf den Weg der Heiligung begeben. Wenn das nur nicht so ein hoher Anspruch wäre. Nicht nur der erste Petrusbrief, sondern auch Jesus selbst zitiert dieses Wort aus dem dritten Buch Mose in der Bergpredigt. Da heißt es sogar, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Aber wir sind nicht vollkommen. Höchstens vollkommen überfordert damit. Das könnte schon sein. Wir dürfen natürlich die Zusage darin hören, den Zuspruch, ihr werdet vollkommen sein, ihr werdet heilig sein, weil Gott selbst dafür sorgt, dass wir zu ihm passen. Aber im ersten Petrusbrief höre ich deutlich die Ermahnung, es ist schlicht und einfach am vernünftigsten, ein Leben zu führen, das zu Gott passt. Also ein Leben in Heiligung, ein vollkommenes Leben. Kühle Berechnung und klarer Verstand bringen einen dazu, argumentiert der Predigttext. Denn wir setzen auf die Gnade, die uns zuteil wird, wenn Jesus Christus wieder erscheint. Es klingt schon wieder etwas sonderbar, denn Gnade ist doch etwas Unverdientes. Nichts, mit dem wir rechnen. Gnade ist, wenn jemand aus Mitleid eben nicht sein Recht einfordert. Gnade ist, wenn Gott nicht auf seinem Anspruch an uns besteht, sondern uns annimmt, obwohl wir es nicht verdient haben. Im ersten Petrusbrief lesen wir, eben weil wir auf unverdiente Gnade hoffen, sollen wir in der Lebensführung heilig werden. Also das Heiligwerden ist die Folge aus der Gnade, nicht die Voraussetzung dafür. Gott beurteilt jeden nach seinem Tun, ohne Ansehen der Person, begründet der erste Petrusbrief. Und das hört sich hier eher so an, als beschränke sich die Gnade Gottes darauf, nicht das Ansehen der Person zu beurteilen, sondern nur das Tun, nur das Handeln. Also eine eingeschränkte Gnade. An anderer Stelle in der Bibel heißt es aber, dass wir eben nicht verurteilt werden, sondern das Urteil Gottes ist schon gesprochen, wenn wir uns an Jesus Christus hängen. Im nächsten Absatz geht der Predigttext dann gedanklich einen Schritt weiter, indem er sagt, der Preis ist ja schon bezahlt. Ihr seid ja schon freigekauft. Und das leuchtet mir wiederum ein. Wenn der Preis für ein Leben in Heiligkeit schon bezahlt ist, dann ist es nur vernünftig, das auch zu leben. Alles hat seinen Preis. Auch ein heiliges Leben, das zu Gott passt. Aber genau diesen Preis hat Jesus schon bezahlt. Ihr seid freigekauft. Wie hoch ist eigentlich dein Preis? Der Predigttext wird da ziemlich mystisch. Überlegen wir mal, wie viel ist ein Leben wert? Darauf gibt es höchst unterschiedliche Antworten. Ein skrupelloser Tyrann meinetwegen, der Menschen als Soldaten in den Krieg schickt, der misst einem Leben offenbar keinen großen Wert bei, abgesehen von dem eigenen vielleicht. Wenn wir eine Versicherungsgesellschaft fragen, was sein Leben wert ist, dann wird sie irgendeinen Betrag ausrechnen. Vermutlich wird dieser Betrag etwas höher liegen als das, was die Tyrannen dieser Welt für ein Leben veranschlagen. Und trotzdem bleibt es am Ende irgendeine Summe, die sich in Euro und Cent ausdrücken lässt. Wie hoch ist dein Preis? Der Predigttext wird, wie gesagt, mystisch und erklärt, ihr seid freigekauft mit dem kostbaren Blut von Christus, dem fehlerfreien und makellosen Lamm. So, und um das zu verstehen, müssen wir uns, geht nicht anders, ein bisschen mit dem antiken Opferkult befassen. Denn sonst können wir diese Sätze, diese Rede von Blut und Lamm und Christus schlicht nicht verstehen. Denn die Vorstellung, dass zu unserer Rettung, zu unserer Erlösung Blut fließen muss, die wirkt sehr archaisch. Und ich glaube, niemand von uns will einen blutrünstigen Gott, der Blut fließen sehen muss, damit er wieder versöhnt wird. Das geht uns quer. Viele werden das ablehnen und sagen, für mich soll niemand bluten müssen. Und vom Opferkult haben wir uns ja auch schon längst verabschiedet. Wir können den gar nicht mehr verstehen. Wieso, um Himmels Willen, haben Menschen früher in den Tempeln Tiere geschlachtet? Und was hat Gott davon, wenn da Blut fließt? Was ist das für ein Gott, der das braucht? Eine mögliche Erklärung für diese Opferkulte ist die Erkenntnis, dass Leben immer nur auf Kosten anderen Lebens möglich ist. Das ist die These, mit der ich heute arbeite. Leben ist immer nur auf Kosten anderen Lebens möglich. Mir leuchtet das ein bisschen ein, denn damit ich leben kann, müssen andere sich aufopfern. Am Beginn meines Lebens haben sich meine Eltern aufgeopfert. Die haben ihren Verdienst, ihren Schlaf, ihre Aufmerksamkeit, alles in mein junges Leben gesteckt. Anders hätte ich nicht überlebt, wenn sich meine Eltern nicht für mich aufgeopfert hätten. Das haben sie gerne getan. Sie haben das gerne getan, ohne dass ich irgendwas zurückgeben konnte, außer vielleicht unheimlich niedlich sein. Aber auch heute noch erfordert mein Leben Opfer. Simpelstes Beispiel: Wenn ich einen Schnitzel auf dem Teller haben will, dann muss ein Schwein dafür sein Leben lassen. Wir sehen diesen Zusammenhang nicht mehr so unmittelbar, weil wir unser Fleisch an der Kühltheke kaufen. Aber die ersten Hörerinnen und Hörer unseres Predigttextes, denen war der Zusammenhang völlig klar. Wenn die einen Schnitzel auf dem Teller liegen haben wollten, dann mussten die vorher ein Schwein schlachten. Damit ich lebe, vergreife ich mich an anderem Leben. Und ich kann nur Leben nehmen. Leben geben kann ich nicht. Das kann nur Gott. Das haben die Menschen auch schon immer verstanden. Das Leben kommt von Gott, also gehört es ihm. Und wenn ich Leben nehme, vergreife ich mich an etwas, was Gott gehört. Und darum dieses tiefe Bedürfnis, Gott etwas zurückzugeben, das scheint mir doch der tiefere Sinn von diesen Opferkulten zu sein. Ich weiß, ich vergreife mich an etwas, was Gott gehört. Gott hat eigentlich ein Anrecht darauf. Und dann möchte ich ihm wenigstens zeichenhaft etwas davon zurückgeben. Soweit klar, was Opferkult bedeuten soll? Ich gebe Gott etwas zurück. Und wer diesen Gedanken weiterspinnt, erkennt, dass wir Gott noch viel mehr schuldig bleiben als das Leben unserer Schlachtviehs. Denn immer wieder tun wir solche Dinge, die das Leben verderben oder womöglich sogar zerstören. Und dafür müssen wir kein Messer in die Hand nehmen und töten. Sondern es gibt viele Dinge, die wir tun, die wir sagen, die Leben beeinträchtigen, die Leben zerstören. Und genau das nennt die Bibel Sünde. Sünde ist das, was das Leben beeinträchtigt und kaputt macht. Und mit dieser Sünde vergehen wir uns gegen den Schöpfer des Lebens. Und so kommt es, dass im Jerusalemer Tempel Opferlämmer geschlachtet wurden, als Zeichen des tiefen Wunsches, Gott etwas zurückzugeben, als Zeichen dafür, dass Gott Anrecht auf das Leben hat und dass wir das anerkennen. Und dass wir auch anerkennen, dass wir mit unserem Verhalten diesem Leben schaden. Die Opfer, die im Tempel gebracht wurden, waren ein Zeichen des Eingeständnisses, dass wir uns mit unserer Sünde an etwas vergreifen, was Gottes ist. Und so kommt dann auch das Lamm in unseren Predigttext. Zu allen Zeiten war klar, dass das Opferlamm nur ein Zeichen sein kann für etwas anderes, für etwas Größeres. Und der erste Petrusbrief erklärt auch, wofür dieses Zeichen nun steht. Schon vor Beginn der Schöpfung, sagte er, stand fest, dass Gott alles aus dem Weg räumen wird, was sich zwischen ihn und seine Schöpfung stellt. Vor Beginn der Schöpfung, noch ehe er die Welt erschaffen hat, hat er den Sohn dazu bestimmt, Anteil an der Schöpfung zu nehmen. So, und ich muss aus theologischer Sicht sagen, hier trifft der Predigttext gewagte Aussagen über die innere Dynamik unseres dreieinigen Gottes. Das ist ziemlich gewagt. In der evangelischen Theologie machen wir sowas normalerweise nicht. Der erste Petrusbrief traut sich was. Ich kann das heute Morgen nur unkommentiert wiedergeben. Aber vielleicht doch gerne noch einen Satz dazu, wieso denn das kostbare Blut fließen muss. Nein, wir haben keinen blutrünstigen Gott, sondern die Rede von dem Blut beschreibt etwas anderes. Warum? Das Blut galt als der Sitz des Lebens. Der Sitz des Lebens ist das Blut. Und so können wir diesen Gedanken dann auch nachvollziehen. Der Sohn Gottes kommt in die Welt, er ist der Weg Gottes zu uns Menschen. Und er legt den ganzen Weg zurück, überwindet alles, was zwischen ihm und seinen Geschöpfen steht. Mit Christus dringt Gott in unsere Gottlosigkeit vor. Er gibt sein Leben, er bringt sein Leben in unseren Tod. Er gibt sein Leben als Sohn Gottes hin, er opfert sich auf. Warum? Damit wir dieses Leben annehmen dürfen und damit wir dieses Leben führen können. Der Sohn Gottes gibt sein Blut, also sein Leben hin, damit wir das Leben eines Kindes Gottes führen dürfen. Das können wir nur, weil Gott uns das gibt. Das Zeichen dafür ist der Sohn, der in unsere Welt kommt, der unser Leben teilt. Und der sich voll und ganz hingibt für dieses Leben und in dieses Leben, das wir führen. Ein Leben als Kind Gottes. Er gibt es uns, damit wir es nehmen, damit wir das Leben führen als Kind Gottes. Und das ist nur vernünftig. Wie hoch ist der Preis? Wie hoch ist dein Preis? Es ist ganz einfach, erklärt uns der Predigttext. Gebraucht euren Verstand. Ein ganzes Leben für ein ganzes Leben. Weil der Sohn Gottes sein Leben für uns hingegeben hat, weil er das getan hat, können wir unser begrenztes und gescheitertes Leben mit all seinen Wunden und Niederlagen und Schmerzen hingeben, eintauschen gegen das Leben als Kind Gottes. Klingt wie ein vernünftiges Angebot, oder? Es ist ein kompletter Tausch. Ein ganzes Leben für ein ganzes Leben. Ein gescheitertes Leben als Geschöpf mit all seinen Grenzen, mit seinem Schmerz, mit seinen Niederlagen, mit all seinen Traurigkeiten, dürfen wir eintauschen gegen ein Leben als Kind Gottes. Klingt wie ein vernünftiges Angebot, oder? Es bleibt unbezahlbar, weil kostenlos. Wir hoffen auf die Gnade und unser Predigttext fordert uns heute Morgen dazu auf, diese Hoffnung ernst zu nehmen, das anzunehmen und das Leben als begnadigte Kinder Gottes zu leben. Denn wie hoch ist dein Preis? Ganz egal, er ist schon bezahlt. Amen.
Gut, wir haben hier drei Fragen. Mhm. Können Sie die zwei oder drei Kernaussagen nochmal wiederholen? Danke.
Okay.
Executive Summary heißt das heute.
Muss ich das jetzt auf Englisch machen? Gut. Also, was mir ganz wichtig ist, dass Sie mitnehmen, ist, der Preis ist schon bezahlt. Sie sind freigekauft. Und deswegen können Sie ein Leben in Heiligung führen. Das geht, weil Gott das möglich gemacht hat. Gottes ganze Liebe, Gottes ganze Kraft ist in unser endliches und beschränktes Leben hineingelegt. Und wir dürfen hier etwas leben, was von ewiger Qualität, von ewiger Bedeutung ist. Also, keiner sage, das kann ich nicht, sondern Gott hat es schon geschenkt. Er hat alles in uns hineingelegt. Wir sind Kinder Gottes und dürfen als solche auch leben. Dieser Preis ist schon bezahlt. Das ist das, was Sie gerne mitnehmen wollen. Ich habe das etwas ausführlicher erklärt und ich habe auch den Opferkult erklärt und ich habe ein wunderbares Modellbeispiel gebracht für, warum Opfer gebracht werden. Aber wer sich jetzt nicht so für Theologie interessiert, sondern einfach nur wissen will, wie soll ich meine nächste Woche leben, der merke sich bitte, dass der Preis schon bezahlt ist. Und Sie können als Kinder Gottes leben.
Wie sieht Nachfolge konkret aus?
Nachfolge sieht so aus, dass ich hinter all dem, was ich sehe, versuche, Jesus Christus zu erkennen. Versuche, das zu tun, was er auch getan hätte. Wir haben ein Beispiel, wie ein Kind Gottes lebt. Das hat uns der Sohn gezeigt. Und Nachfolge heißt für mich, ich versuche, Versöhnung und Vergebung zu leben. Ich versuche, bereit zu sein, mich aufzuopfern, mich hinzugeben für andere. Ich versuche, nicht nur mein eigenes Leben zu leben, sondern ich versuche, ein Leben als Kind Gottes zu leben und für andere da zu sein. Also Nachfolge hat irgendwas zu tun mit Loslassen und nicht mit Festhalten. War das konkret genug?
Ich denke schon.
Weiß jeder, was er nächste Woche zu tun hat?
Gut. Kann ja noch mal bei dir anrufen.
Aber nicht am Montag.
Gut. Warum lässt unsere Familienähnlichkeit zum Herrn oft zu wünschen übrig?
Ja, wir sind ja noch nicht fertig. Das ist ja noch nicht vollendet. Also in der Taufe werden wir als Kinder Gottes angenommen. Die allerwenigsten von uns haben konkrete Erinnerungen an ihre Taufe. Deswegen gibt es Konfirmandenunterricht. Da könnt ihr dann selber nochmal sagen, jawohl, das, was Gott mir in der Taufe geschenkt hat, das will ich auch für mich annehmen. Ich möchte gerne als Kind Gottes leben. Aber es ist ja so, dass wenn wir ein Baby taufen, das wird ja nicht sofort in den Himmel entrückt. Dann würden wir vermutlich auch Ärger mit den Eltern kriegen. Könnte zwar sagen, ey, ich habe es ihnen vorher erklärt, aber trotzdem wären die Eltern, glaube ich, ziemlich enttäuscht, wenn dann das Baby zack in den Himmel entrückt wird, nachdem es getauft ist. Nein, wir bleiben ja hier. Und das, was mit der Taufe gesagt ist, das vollendet sich im Laufe des Lebens. Deswegen üben wir das auch täglich ein, dass wir in das Bild Christi verwandelt werden, dass wir in das Bild eines Kindes Gottes verwandelt werden. Martin Luther hat es gesagt, getauft sein heißt, jeden Tag aufs Neue den alten Adam, den alten Menschen zu ersäufen und als Kind Gottes zu leben, als der Mensch zu leben, der aus der Taufe herausgehoben ist, der gerettet ist. Aber Martin Luther hat auch gesagt, der alte Adam, das Biest, kann schwimmen. Ist einfach so. Wir sind, ja, du bist kein Musiker, ne? Deswegen macht mir der Musiker jetzt Zeichen, aber ja, der kann kein Klavier spielen. Ich habe jetzt schon über eine Minute erzählt, ne? Ich würde so gerne weitermachen, aber
gut,
lassen wir es jetzt.
Wenn wir nicht freigekauft wären, was wäre anders?
Das wäre hoffnungslos.
Ja.
Also jeder, der zweifelt, sollte sich mal fragen, was wird eigentlich besser in meinem Leben, wenn ich den Glauben hinschmeiße, wenn ich den Glauben aufgebe? Wenn ich so tue, als gäbe es keinen Gott, was wird dadurch besser in meinem Leben? Ich glaube, da bleibt nichts. Deswegen, wie war die Frage nochmal?
Wenn wir nicht freigekauft wären, was wäre anders?
Ja, es gäbe keine Hoffnung, es gäbe kein Ziel, auf das wir hinleben könnten. Wir wären Geschöpfe, wir würden in unseren Grenzen bleiben, wir hätten keine Hoffnung auf Erlösung und wir wären keine versöhnten Kinder Gottes. Und das wäre ein, nee, so möchte ich eigentlich nicht leben.
Brrr.
Ja, genau. Das war vor der Bekehrung.
Ja, nie wieder zurück.
Nee. Ich muss immer, wenn ich diesen Text predige, muss ich an den DDR-Slogan denken. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Aber das passt nicht mehr. Ne? Die Zeiten sind vorbei.
Vorbei.
Gut so, gut so. Dankeschön.